Viele Wissenschaftler gingen ursprünglich davon aus, dass es vor allem höhere Pflanzen und Allesfresser wie Affen und andere Säugetiere sind, die die Apotheke der Natur zu nutzen wissen. In der Tat gibt es zuverlässige Untersuchungen, die zeigen, dass Affen, wenn sie krank werden, plötzlich bestimmte Pflanzen bevorzugen, die Stoffe enthalten, welche die Heilung ihrer Krankheit fördern. Inzwischen wurde dieses Verhalten aber auch bei anderen, weit primitiveren Tieren beobachtet. Dadurch wurde deutlich, dass es sich hier weniger um ein Produkt von Beobachtungslernen oder gar von explizitem Wissen handeln kann, als um tief in die Biologie der Tiere engrammierte evolutionäre Programme. Sogar Insekten scheinen von der Evolution mit entsprechenden Verhaltensprogrammen ausgestattet worden zu sein. Eine Gruppe amerikanischer Biologen führte Versuche mit der Raupenart Gramia incorrupta durch. Gesunde Raupen lassen eine bestimmte Art von Blättern normalerweise links liegen, selbst wenn sie ihnen auf dem silbernen Tablett serviert werden. Diese Pflanzen sind wenig bekömmlich, weil sie große Mengen von sogenannten Pyrrolizidine-Alkaloiden enthalten. Werden die Raupen aber mit einem Parasiten infiziert, der eine oft tödliche Infektion hervorruft, fangen sie an, die schwer verdaulichen Blätter zu fressen. Die Pyrrolizidine-Alkaloide in diesen Pflanzen haben keinerlei Nahrungswert und schmecken den Raupen womöglich auch nicht, für die Parasiten aber sind sie tödlich. Der Konsum der ungeliebten Blätter rettet den Raupen also das Leben. Vielleicht hat sich bei uns über viele Generationen ebenfalls eine Art intuitiver Affinität zu gesunden, möglicherweise gar krebshemmenden Nahrungsmitteln eingeschliffen. Stückchen für Stückchen wurden in den letzten Jahren Daten zusammengetragen, mit denen diese kühne These langsam ein empirisches Fundament erhält. Neben epidemiologischen Hinweisen gibt es eine wachsende Zahl von Experimenten, die in vielerlei Pflanzen Inhaltsstoffe nachgewiesen haben, die im Laborversuch das Wachstum von Krebszellen hemmen. Viele dieser Laborexperimente sind mehr als uninspirierte Schütt- und Guck-Forschung. Sie demonstrieren nicht nur wachstumshemmende Effekte auf Tumorzellen, sie liefern oft auch plausible Vorstellungen zu den Mechanismen, wie solche Pflanzeninhaltsstoffe auf die Krebszellen wirken könnten. Werfen wir einen Blick in die Hexenküchen dieser Laboratorien. Wir werden dabei einige ganz alltägliche Nahrungsmittel mit völlig anderen Augen sehen lernen und bemerken, dass die postulierten Wirkungen nichts Magisches haben. Auch die potenziellen Antikrebswirkstoffe im Nahrungscocktail gehorchen denselben biochemischen und pharmakologischen Regeln wie konventionelle Medikamente. Im Vergleich zu klassischen Medikamenten ist eine Pflanze allerdings ein unglaublich komplexes Gemisch unterschiedlichster Stoffe und Stoffklassen. Traditionell interessierten wir uns vor allem für die sogenannten Makronährstoffe. Es handelt sich um die bekannten Stoffgruppen der Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate. Sie sind in erster Linie Brennstoffe und versorgen den Körper mit den notwendigen Kalorien. Sie liefern aber auch die Fett- und Aminosäuren, die unser Körper nicht selbst herstellen kann. Daneben, auch das ist allgemein bekannt, enthalten Pflanzen natürlich Vitamine und Mineralstoffe, Salze. Vitamine sind Stoffe, von denen jeder menschliche Körper nur sehr geringe Mengen benötigt. Trotzdem sind sie lebensnotwendig, weil sie für die korrekten Abläufe vieler biochemischer Reaktionen eine essentielle Bedeutung haben. Da der Körper sie nicht selbst aus anderen Bausteinen zusammensetzen kann, müssen sie mit der Nahrung zugeführt werden, sonst drohen Vitaminmangelerkrankungen. Pflanzen enthalten aber noch eine Vielzahl weiterer chemischer Verbindungen, die kaum bekannt sind und lange von der Forschung links liegen gelassen wurden. Sie sind keine relevanten Energielieferanten und spielen im Gegensatz zu den Vitaminen auch keine lebenswichtige Rolle im Stoffwechsel. Dieses Panoptikum unterschiedlichster Stoffe wird unter dem Oberbegriff phytochemische Verbindungen oder sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe zusammengefasst. Sie scheinen für unseren Körper keine existenzielle Bedeutung zu haben. Sie sind aber für viele prägende Eigenschaften der Pflanzen, wie die rote Farbe der Himbeeren oder den kräftigen Geruch des Knoblauchs, verantwortlich. Mit einer ausgewogenen Tagesration Obst, Gemüse, Tee und vielleicht einem Glas Rotwein nehmen wir etwa 2 Gramm dieser sekundären Pflanzeninhaltsstoffe zu uns. Dieser kleine Cocktail enthält 5000 bis 10.000 unterschiedliche chemische Verbindungen. Diese potenzielle Apotheke der Natur ist noch weitgehend unerforscht. Einige Substanzen beginnen sich aber als vielversprechende Kandidaten für ein Antikrebsbuffet zu qualifizieren. Erstens Kohl und die Familie der Kreuzblütler. Oh, 3 bis 4-mal so glücklich sind diejenigen, die Kohl anbauen. Rabelais' Begeisterung zum Trotz haftet dem Kohl heute ein ziemlich biederes Image an. Er ist ein Synonym für Ruhe und Behaglichkeit, vielleicht auch für eine gewisse Trägheit. Seit Anbeginn der Landwirtschaft sind aber Kohlpflanzen treue Begleiter der Menschen. Kohlgemüse werden seit über 6000 Jahren angebaut und gehören damit zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Kohl ist ein Oberbegriff für Pflanzen aus der Familie der Kreuzblütler, Cruciferae. Heute sind vor allem Kohlsorten wie Weißkohl, Grünkohl, Rotkohl, Rosenkohl, Wirsing, Blumenkohl und Brokkoli verbreitet. Seit der Antike wird der Kohl als Nahrungs- und Heilmittel geschätzt. Marcus Porcius Cato, bekannter als Cato der Ältere, war nicht nur ein mächtiger römischer Staatsmann, gefürchteter Redner und ewiger Stachel im Fleisch des Erzrivalen Karthago. Cato war außerdem ein passionierter Gärtner. In De Agri Cultura schrieb er: Kohl, roh, mit Essig gegessen oder mit Öl oder Fett gekocht, vertreibt und heilt alles. Ausnahmsweise war er hier einmal mit den Ärzten seiner Zeit einer Meinung, denen er sonst aus tiefstem Herzen misstraute. Auch Hippokrates schätzte den Kohl als das Gemüse der 1000 Tugenden und empfahl ihn gegen Durchfall und gegen Ruhr. Die ersten seriösen Hinweise, dass Kohl auch krebshemmende Substanzen enthalten könnte, stammen aus epidemiologischen Studien der 80er und 90er Jahre. Wer regelmäßig Kohlgemüse konsumiert, scheint weniger durch Brustkrebs und Blasenkrebs gefährdet als andere Menschen, die Kohl nie oder fast nie auf ihrem Speisezettel haben. Kohlpflanzen enthalten relativ viele schwefelhaltige Verbindungen. Es sind diese Moleküle, die für den etwas strengen Geruch zerkochten Kohlgemüses verantwortlich sind. Diese Substanzen werden beim Verdauungsprozess in Verbindungen wie das Sulforaphan umgewandelt, das vor allem im Brokkoli enthalten ist. Außerdem entsteht bei der Verdauung von Kohlgemüse eine Stoffgruppe, die als Isothiocyanate bezeichnet werden. Beide Stoffe scheinen auf vielfältige Weise die Entstehung und das Wachstum von Krebszellen behindern zu können. Sie haben ausgeprägte antibakterielle Wirkungen und bremsen zum Beispiel die Ausbreitung des Bakteriums Helicobacter pylori, das mit der Entstehung von Magenkrebs in Zusammenhang gebracht wird. Mäuse, die mit karzinogenen Chemikalien und Sulforaphan gefüttert wurden, entwickelten deutlich seltener bösartige Brusttumore als die Kontrolltiere ohne entsprechende Diät. Zellkulturversuche haben gezeigt, dass das Sulforaphan außerdem manche Tumorzelllinien auch direkt in den zellulären Selbstmord treiben kann. Zweitens: Zwiebeln, Knoblauch und die restliche Alliumfamilie. Als die Archäologen die Grabkammer des ägyptischen Pharaos Tutanchamun öffneten, machten sie eine seltsame Entdeckung. Zwischen der Vielzahl von Preziosen, Goldschmuck, Gemmen und edlen Steinen fand sich auch ein Gefäß mit merkwürdig profanem Inhalt. Es enthielt Knoblauchzehen. Die Auswahl dieser Grabbeigabe war wohl kaum von der Sorge getragen, die Speisen im Jenseits könnten unzureichend gewürzt sein. Die Ägypter sahen im Knoblauch auch und vor allem ein Medikament. Der Codex Ebers, ein medizinischer Papyrus aus dieser Epoche, erwähnt mehr als 20 Heilmittel, die auf der Basis von Knoblauch hergestellt wurden und gegen allerlei Beschwerden wie Kopfweh, Würmer, Bluthochdruck und eben bösartige Tumore helfen sollten. Seit der Antike spielen der Knoblauch, Allium sativa, und die anderen Vertreter der Allium-Familie, Zwiebel, Schalotte, Lauchzwiebel, Lauch und Schnittlauch, eine Doppelrolle in Küche und Apotheke. Nur im Falle erfahren, des Knoblauchs heißt, wurde diese Form der tradierten Erfahrungsmedizin schon im 19. Jahrhundert wissenschaftlich unterfüttert. Damals wies Louis Pasteur in mehreren Versuchen die antibakteriellen Wirkungen des Knoblauchs nach. Während des Zweiten Weltkriegs verwendete die Rote Armee in Ermangelung von Antibiotika so viel Knoblauch, dass er auch als russisches Penicillin bezeichnet wurde. Knoblauch scheint tatsächlich eine gewisse präventive Wirkung auf Krebserkrankungen der Speiseröhre, des Magen-Darm-Traktes und auf den Prostatakrebs zu haben. Diese epidemiologischen Studien werden inzwischen auch durch Laborversuche ergänzt, die nach den relevanten Inhaltsstoffen der Alliumgewächse fahnden. Vor allem die Schwefelverbindung Allicin und seine Stoffwechselabkömmlinge Dialylsulfid, DAS, und Dialyldisulfid, DADS, die in den Alliumgewächsen in hoher Konzentration auftreten, haben sehr vielversprechende Eigenschaften. Sie antagonisieren die Wirkung krebserregender Nitrosamine im Magen, Darm und Lunge, sie regen Zellen zur Produktion entgiftender Enzyme an und sie können bei einer ganzen Palette von Tumorzelllinien, zumindest in Zellkulturversuchen, auch direkt die Apoptose, den zellulären Selbstmord, auslösen. Drittens, Tomaten und Co. Verglichen mit den altehrwürdigen Kulturpflanzen Kohl und Knoblauch ist jetzt von einem Newcomer in der europäischen Küche die Rede. Wie viele andere Nachtschattengewächse stammt die Tomate aus Südamerika und wurde erst im 16. Jahrhundert durch die spanischen Konquistadoren in Europa eingeführt. Lange wurde sie nur als Zierpflanze verwendet. Wie manche andere ihre Verwandten aus der Familie der Solanacea, Belladonna, Stechapfel und Tabak enthalten die Blätter und die Wurzeln der Tomate tatsächlich sehr starke, teilweise auch halluzinogen wirkende Alkaloide und sind daher ungenießbar. Die Vorzüge der roten Frucht entdeckten die Europäer relativ spät. Erst im Jahr 1692 tauchte die Tomate zum ersten Mal in einem italienischen Kochbuch auf. Richtig populär wurde sie im 19. Jahrhundert. Ihr Geheimnis scheint vor allem in dem Stoff zu stecken, der ihr die rote Farbe verleiht, dem Lycopin. Chemisch gesehen gehört Lycopin zur Gruppe der Carotinoide. Es hat, wie andere Vertreter dieser Gruppe, eine ausgeprägte antioxidative Wirkung. Das Lycopin scheint vor allem die Entstehung von Prostatakrebs zu hemmen. Der Körper nimmt Lycopin am besten auf, wenn die Zellen der Tomate aufgebrochen und die Inhaltsstoffe zusammen mit Fett extrahiert werden. Die selbstgemachte Tomatensoße aus pürierten frischen Tomaten, Tomatenmark und Olivenöl ist daher eine ziemlich ideale Lycopinquelle. Dazu ein wenig Rosmarin und ordentlich Knoblauch kann in keiner Hinsicht schaden. Lassen Sie dagegen die Finger vom modernen und vulgären Vetter der Tomatensoße, dem Ketchup. Ketchup enthält oft bis zu 30% Zucker. Die möglichen molekularen Wirkmechanismen des Lycopins liegen allerdings noch ziemlich im Dunkeln. Auch andere Gemüse wie Karotten, Süßkartoffeln, Kürbis, Paprika oder rote Beete sind reich an chemischen Verwandten des Lycopins. Sie sollten auf keinem Speisezettel fehlen. Viertens, Zitrusfrüchte. Fast jeder von uns liebt Zitrusfrüchte. Orangen, Mandarinen, Zitronen und Grapefruit galten in Mittel- und Nordeuropa lange Zeit als Luxusgüter. Inzwischen sind sie hierzulande billig und in Massen verfügbar. Weltweit werden über 1 Milliarde Zitrusbäume kultiviert, die Jahr für Jahr über 100 Millionen Tonnen an Früchten abwerfen. Und das ist auch gut so. Wir kennen die Zitrusfrüchte als Lieferanten von Vitamin C. Wer hat nicht schon versucht, sich mit Hilfe von heißer Zitrone über die lästige herbstliche Erkältungszeit zu retten? Kaum bekannt ist aber die Vielzahl anderer wertvoller Inhaltsstoffe der Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte sind die einzigen Pflanzen, die bedeutende Mengen an sogenannten Flavanonen enthalten. Chemisch gesehen gehören die Flavanone zu den Polyphenolen. Sie haben entzündungshemmende Eigenschaften, die möglicherweise zur Vorbeugung von Krebserkrankungen beitragen könnten. Tatsächlich gibt es erste epidemiologische Hinweise darauf, dass der regelmäßige Verzehr von Zitrusfrüchten die Häufigkeit von Krebserkrankungen des Verdauungstraktes reduzieren kann. Fünftens, Beeren. Eine Schale mit Beeren verheißt reinen Genuss. Wenn es um Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren oder Preiselbeeren geht, können Sie getrost jede Zurückhaltung ablegen. Beeren sind allerdings weltweit sehr viel weniger verbreitet als die bisher besprochenen Lebensmittel. In vielen Weltregionen sind sie kaum bekannt, sind oft nur saisonal verfügbar und vergleichsweise teuer. Das mag ein Grund dafür sein, dass es, soweit mir bekannt, keine epidemiologischen Studien zum Zusammenhang von Beerenkonsum und Krebshäufigkeit gibt. Trotzdem haben wir eine Menge ermutigender Hinweise aus den Labors. Beeren enthalten Ellagsäure und zahlreiche andere Polyphenole. Eine Erdbeerdiät schützt Tiere, die gleichzeitig mit der stark krebserregenden Substanz NMBA gefüttert wurden, vor der Entstehung von Tumoren in ihrer Speiseröhre. Erdbeeren scheinen unter anderem deshalb protektiv zu wirken, weil gewisse Inhaltsstoffe der Erdbeeren bestimmte krebserregende Chemikalien direkt inaktivieren. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass Ellagsäure die Produktion der Wachstumsfaktoren VEGF und PDGF hemmt. Das sind die beiden Eiweiße, die die Hauptrolle bei der Gefäßneubildung von Tumoren spielen. Die Anthocyanidine bilden eine zweite Gruppe von Polyphenolen. Sie sind für die leuchtende Farbe vieler Beeren verantwortlich. Auch sie haben im Laborversuch eine hemmende Wirkung auf Tumorzellen. Sie führen zum Abbruch der DNA-Synthese im Verlauf des Zellzyklus und sie treiben Krebszellen in den Selbstmord. Die Anthocyanidine und Proanthocyanidine kommen in höherer Konzentration nicht nur in Beeren, sondern auch in Haselnüssen und Zimt vor. Also ab damit in den Einkaufskorb. Sechstens, Pilze. Wenn unsere Vorfahren in die Wälder zum Sammeln gingen, fanden sie nicht nur Beeren, sondern auch Pilze. Ein Pilz ist ein seltsames Wesen, weder Tier noch Pflanze. Die Pilze bilden eine vollständig eigene Klasse von Lebewesen. Ebenso ambivalent ist ihre Rolle als Nahrungsmittel. Viele Pilze sind giftig oder zumindest ungenießbar, andere dagegen versprechen höchsten Genuss. Vor allem asiatische Speisepilze wie die Pilzsorten Shiitake, Maitake oder Enokitake, aber auch einheimische Speisepilze wie der Austern oder der Kräuterseitling und selbst der banale Champignon scheinen Stoffe zu enthalten, die das Wachstum von Tumorzellen dämpfen können. Sie sollten also in unserer Küche nicht fehlen. Siebtens, Kurkuma. Ein wunderbares Beispiel für die seltsamen Wechselspiele zwischen dem abstrakten Reich der Molekularbiologie und der sehr realen Welt simmernder Töpfe, dampfender Schüsseln und lodernder Herdfeuer kommt aus Indien. In der indischen Küche hat sich seit vielen Generationen ein schlagkräftiger Hemmstoff von NF-Kappa-B etabliert, einem wichtigen Regulator vieler wachstumsrelevanter Gene. Es handelt sich um Kurkuma, im deutschen Sprachraum als Gelbwurz bekannt. Während Gelbwurz in Europa wenig verbreitet ist, konsumieren Inder im Durchschnitt 1,5 bis 2 Gramm Kurkuma am Tag. Es ist der Hauptbestandteil des Currypulvers. Diese Wurzel spielt nicht nur in der indischen Küche, sondern auch in der ayurvedischen Medizintradition seit über 2000 Jahren eine wichtige Rolle. Kurkumin ist der wichtigste Inhaltsstoff von Kurkuma. Kurkumin wirkt entzündungshemmend und senkt den Cholesterinspiegel. Die komplexen Wirkungen auf Tumorzellen wurden aber erst vor wenigen Jahren von, wie könnte es auch anders sein, einem aus Indien stammenden Migranten aufgeklärt. Bharat Agarwal wuchs in Indien im Bundesstaat Punjab auf. In der Küche seiner Mutter war das gelbe Pulver allgegenwärtig. Agarwal wanderte später in die Vereinigten Staaten aus und leitet dort mittlerweile eine große Arbeitsgruppe von experimentellen Krebsforschern am berühmten MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas. Er und seine Gruppe wiesen nach, dass Kurkumin das Wachstum vieler Krebszellen in der Kulturschale hemmen kann. Er konnte außerdem zeigen, dass Kurkumin auch die Ausbreitung von Metastasen beeinflussen kann. Mäuse, denen menschliche Brustkrebszellen implantiert und die daraufhin mit Kurkumin behandelt wurden, entwickelten sehr viel weniger manifeste Metastasen als die Tiere der Kontrollgruppen, die auf Kurkumin im Futter verzichten mussten. Sparen Sie also nicht an Kurkuma. Kochen Sie öfter mal indisch, nicht nur wegen des Gelbwurz, und verwenden Sie Kurkuma immer in Verbindung mit Pfeffer. Kurkumin alleine wird schlecht aus dem Darm in den Körper aufgenommen. In Kombination mit Piperin aus dem Pfeffer steigt die Verfügbarkeit aber bis auf das 2000-fache an. Die Inder haben also bei der Mischung ihrer Curries intuitiv schon alles richtig gemacht. Achtens, Kräuter und Gewürze. Gute Küche lebt auch von der Kunst des Würzens. Gewürze und Kräuter bringen aber nicht nur Geschmack in unsere Küche. Ingwer hat eine ausgeprägt antientzündliche Wirkung. Rosmarin, Thymian, Oregano, Basilikum und Minze sind reich an Terpenen, die in Tumorzellen Selbstmordprozesse auslösen können. Rosmarin enthält außerdem Carnosol, einen Stoff, der ebenso wie das Kurkumin eine stark entzündungshemmende Wirkung hat. Petersilie und Sellerie enthalten Apigenin, das ebenfalls stark entzündungshemmend wirkt und außerdem Prozesse hemmt, die für die pathologische Gefäßneubildung in Tumoren von Bedeutung sind. Verzichten Sie also nicht auf diese herrlichen Aromen, die nicht nur Ihre Kochrezepte reizvoller machen, sondern auch wahrscheinlich Ihren Körper stärken. Neuntens, dunkle Schokolade. Im Jahr 1753 schlug der Botaniker Linné vor, den Kakaobaum auf den Namen Theobroma Kakao, Nahrung der Götter, zu taufen. Mit seiner Wertschätzung für dieses Gewächs rannte er bei seinen Zeitgenossen offene Türen ein. Kaum mehr als 150 Jahre zuvor hatten die Spanier die ersten Kakaobohnen nach Europa gebracht. In diesen 150 Jahren hatte der Kakao, respektive die Schokolade, Europa im Sturm erobert. Heute werden Kakao und Schokolade augenzwinkernd als kleine Sünde konsumiert, aber sicher nicht mit gesunder Ernährung assoziiert. Tatsächlich sind auch die meisten Vollmilchschokoladen wahre Zucker- und Fettbomben, über die zumindest aus medizinischer Sicht wenig Gutes zu sagen ist. Wenn allerdings Schokolade in einer ursprünglicheren Form ohne Zucker, Milchfett und Füllstoffe mit einem Kakaoanteil von mindestens 70% genossen wird, dann kann sie zum wertvollen Nahrungsmittel werden. Der Kakao enthält viele interessante Substanzen. Kakaobohnen sind reich an Polyphenolen. Ähnlich wie bei den Beeren könnten vor allem die Proanthocyanidine des Kakaos eine wachstumshemmende Wirkung auf Krebszellen haben. Wenn Sie also nicht auf die tägliche Nascherei verzichten wollen, geben Sie guter dunkler Schokolade den Vorzug. Wenn es allerdings mehr als 25 Gramm täglich werden, könnte auch diese Form der Schokolade auf den Hüften unangenehme Spuren hinterlassen. Zehntens. Omega-3-Fettsäuren, Fische und Olivenöl. Fett hat einen schlechten Ruf. Nicht ganz zu Unrecht werden Sie denken, wenn Sie den ersten Teil dieses Kapitels gehört haben. Da Fett im Vergleich zu Eiweißen und Kohlenhydraten eine wesentlich höhere Energiedichte hat, ist es das ideale Medium, um hohe Energiemengen auf kleinem Raum zu speichern. Daher wandelt der Körper überschüssige Proteine und Kohlenhydrate in Fett um. In Zeiten des Überflusses speichert der Körper auf diese Weise unverbrauchte Nahrungsenergie in den unpassendsten Stellen mit den entsprechenden gesundheitlichen und ästhetischen Konsequenzen. Auf den ersten Blick scheint das Credo, so wenig Fett wie möglich in einer Gesellschaft des Überflusses, also durchaus Sinn zu machen. Tatsächlich liegen die Dinge aber wieder einmal etwas komplizierter. Chemisch gesehen besteht das Speicherfett vor allem aus Triglyceriden. Triglyceride sind Verbindungen eines Glycerinmoleküls in Kombination mit drei gesättigten Fettsäuren. Der Körper kann diese Fette aus den Abbauprodukten aller Makronährstoffe selbst herstellen. Im Gegensatz dazu können ungesättigte Fettsäuren wie die Omega-3- und Omega-6-Fettsäure nicht selbst produziert werden. Sie müssen, zumindest in kleinen Mengen, mit der Nahrung aufgenommen werden, ganz gleich, ob ein Mensch übergewichtig ist oder nicht. Wir haben gesehen, dass uns die moderne Nahrungsmittelproduktion in eine paradoxe Situation bringen kann. Trotz eines globalen Überangebots an Fetten und Kalorien ist es möglich, dass unsere Nahrung zu wenig Omega-3-Fettsäuren enthält. Einige Folgen habe ich schon erwähnt. Die Inuit ernähren sich auf den ersten Blick grauenhaft schlecht. Ihre Nahrung enthält praktisch kein Obst und Gemüse, dafür sehr viel fettes Robben- und Walfleisch und viele Fische. Trotzdem stellten Kardiologen fest, dass Inuit, die sich traditionell ernähren, selten an Arteriosklerose leiden. Sie haben vergleichsweise wenig Probleme mit Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Wir kennen die Arteriosklerose dagegen als klassische Zivilisationskrankheit, die durch Bluthochdruck, hohe Blutzuckerspiegel und vor allem durch erhöhte Blutfette wie das Cholesterin verursacht wird. Die Nahrung der Inuit-Völker ist Fett. Sie enthält aber einen hohen relativen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Nicht nur Wale und Robben, auch fette Fische wie Makrelen, Lachs oder Hering sind reich an solchen Fettsäuren. Diese Moleküle scheinen auch vor Krebs zu schützen. Zumindest lassen klinische Studien vermuten, dass Personen, die mindestens zweimal pro Woche Fische essen, seltener an Darm- oder Brustkrebs erkranken. Auch bestimmte Pflanzenöle wie Walnussöl, Leinöl, Rapsöl oder auch Olivenöl weisen ein sehr günstiges Verhältnis von Omega-3 zu den potenziell schädlichen Omega-6-Fettsäuren auf. Greifen Sie daher öfter mal zum Olivenöl und zu mediterranen Rezepturen. 11. Grüner Tee. Nach dem Wasser ist Tee das am weitesten verbreitete Getränk der Erde. Der Teestrauch Camellia sinensis stammt wohl ursprünglich aus Indien. Er hat sich aber entlang der Seidenstraße nach Osten und nach Westen ausgebreitet und wird heute überall entlang einer Achse von der Türkei bis nach Japan angebaut. Knapp 80% des weltweiten Teekonsums bestehen aus schwarzem Tee, die restlichen 20% aus grünem Tee. Dabei handelt es sich nicht etwa um verschiedene Pflanzen. Der Unterschied zwischen grün und schwarz beruht ausschließlich auf der Herstellungsweise. Der schwarze Tee wird zunächst getrocknet und fermentiert. Die Fermentierung wird erst am Ende des Prozesses durch das Rösten der Blätter gestoppt. Beim grünen Tee steht dagegen das Rösten oder Dämpfen am Anfang des Herstellungsprozesses. Dadurch werden die Enzyme, die für die Fermentation verantwortlich sind, weitgehend inaktiviert. Der Tee behält seine ursprüngliche grüne Farbe. Dieser kleine Unterschied hat eine große Wirkung auf die chemische Zusammensetzung des Tees. Die Fermentation verwandelt Polyphenole, vor allem Katechine, die ursprünglich in hoher Konzentration im Tee vorhanden sind, in dunkle Pigmentstoffe, Theaflavine, die keine relevanten biologischen Wirkungen mehr haben. In Europa ist vor allem der schwarze Tee bekannt, während in Ostasien, in China und Japan der grüne Tee favorisiert wird. Bedenkt man das Ost-West-Krebsgefälle, könnte man jetzt ins Grübeln geraten. Tatsächlich sind es vor allem die Katechine, die für das krebshemmende Potenzial des Tees verantwortlich sind, die aber beim Prozess der Fermentation zerstört werden. Vor allem japanischer grüner Tee hat einen hohen Gehalt an Epigallocatechin-Galat, EGCG, einer Substanz, die besonders vielversprechende krebshemmende Eigenschaften hat. EGCG hemmt zumindest in der Zellkultur das Wachstum von Nieren, Haut, Mundhöhlen und Prostatakrebs. Bei Mäusen, die aufgrund eines genetischen Defekts spontan häufig Prostatakrebs entwickeln, kann die Fütterung mit grünem Tee das Wachstum solcher Tumore messbar hemmen. Dieser Effekt könnte unter anderem auch auf der Hemmung der Neubildung von Blutgefäßen des Tumors beruhen. Im Laborversuch zeigt das ECGC aber noch eine Reihe weiterer Wirkungen, die die Ausbreitung von Tumorzellen begrenzen könnten. Der Teufel steckt allerdings wie so oft im Detail. Nicht nur die Teesorten unterscheiden sich deutlich durch ihren Gehalt an EGCG, auch die Zubereitungsart des Tees spielt eine Rolle. Japanische Tees der Sorten Sencha und Gyokuro haben einen hohen ECGC-Gehalt. Diese Tees sollten Sie aber, damit die Polyphenole tatsächlich freigesetzt werden, mindestens 8 bis 10 Minuten ziehen lassen. Der Tee sollte frisch zubereitet auch getrunken werden. Lässt man grünen Tee stehen, verwandelt er sich. Er wird dunkel wie Schwarztee. Seine Wirkstoffe sind dann der Fermentation zum Opfer gefallen und oxidiert worden. Ein letzter Tipp zum Schluss. Für den perfekten Genuss ist es wichtig, den grünen Tee nicht mit kochendem, sondern mit 70 Grad heißem Wasser aufzugießen, denn sonst schmeckt er bitter.